Hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Der Grand Prix von Singapur ist am Wochenende über die Bühne gegangen und es war unter Flutlicht mal wieder ein großes Spektakel. Vor allem schon im freien Training, im Qualifying ging es um die Wurst. Und Schmidt, ganz am Ende war die größte Party bei McLaren, obwohl die gar nicht gewonnen hatten. Ja, Teamweltmeisterschaft verteidigt, Konstrukteurspokal eingefahren, der zweite in 2 Jahren. Dabei sah es 2023 am Anfang ja noch gar nicht gut aus für das Team aus Woking. Was sind denn die Gründe? Warum haben die plötzlich so die Kurve gekriegt und sind dieses Jahr quasi ja allen davongefahren, dass die jetzt 6 Runden vor dem Ende schon alles eingetütet haben?
Ja, also erstmal muss man sagen, es ist hochverdient, wie du schon sagst, 6 Runden vor Ende. Zeugt von einer Riesenüberlegenheit. Ich glaube, sie haben einfach die richtigen Leute dann an die richtigen Stellen gesetzt. Als Andrea Stella kam, er kannte natürlich das Technikbüro in- und auswendig, er kannte die Stärken und Schwächen der einzelnen Leute. Man hat ja auch kaum Leute ausgetauscht. Es sind, glaube ich, nur, Zak Brown hat mir mal gesagt, 50 Leute dann ausgeschieden, die man da nicht mehr mitgenommen hat. Der Rest war eigentlich gut, es fehlte ihnen nur Führung, sagt Zak Brown immer. Und die Führung kam mit Andrea Stella. Er hat dann im Technikbüro die guten Leute an die richtigen Positionen gesetzt. Er hat mit Rob Marshall natürlich den Königsgriff getan, dem Chefdesigner von Red Bull. Der hat McLaren sicher auch viel weitergebracht. Und die Truppe ist dann natürlich, hat immer mehr Selbstvertrauen gekriegt. Und es haben dann auch verschiedene andere Sachen, die vielleicht vorher nicht so funktioniert haben, haben funktioniert. Und dann haben sie ihren eigenen Windkanal endlich ans Netz genommen. Auch der Simulator ist relativ neu und haben sehr, sehr gute Leute auch, die quasi das, was im Simulator passiert, auf die Rennstrecke übersetzen können. Das sieht man an den Upgrades. Es gibt kein Upgrade bei McLaren, was nicht funktioniert. Da geht es seit Österreich 2023 eigentlich immer nur vorwärts. Und das ist, glaube ich, die Qualität dieses Teams.
Ja, zwei gute Fahrer braucht man auch, um Teamweltmeister zu werden. Die haben sie auf jeden Fall. Jetzt gab es mal wieder ein bisschen Streit. In letzter Zeit ja immer. Es ging, ja, es hat man so ein bisschen geschwelt, dann hat man sich wieder vertragen. Jetzt wurde es richtig offen, offensiv auch, ausgeführt, angesprochen, vor allem von Oscar Piastri im Rennen, der da von Lando Norris ein bisschen weggerumpelt wurde in Kurve 3. War da dieser Ärger verständlich? Hat sich da Norris ja teamfeindlich verhalten?
Nee, das war eine ganz klare Rennsituation, zumal in der ersten Runde und in den ersten paar Kurven, da passiert das im Feld tausendmal. Andere haben es mit richtigen Kollisionen geregelt, wie Bortoleto hat ja da seinen halben Frontflügel verloren. Also das kann passieren. Piastri hat sich da ein bisschen künstlich aufgeregt. Ich glaube, er war vielleicht ein bisschen sauer auf sich selber. Sein Start war zu konservativ. Er muss eigentlich, er steht auf der guten Spur, wie Norris, ja, aber noch 2 Plätze vor Norris. Er muss den Verstappen schlagen, weil die linke Spur war wirklich eine Katastrophe. Alle sind da durchgereicht worden, Antonelli, Hamilton. Und normalerweise, auch wenn der Verstappen auf Softreifen losfährt, muss er ihn schlagen. Ich glaube aber, er war extra vorsichtig wegen dem Frühstart in Baku. Das hängt natürlich noch nach. Und dann hat er, glaube ich, auch nicht damit gerechnet, dass Norris so aggressiv zu Werke geht. Und das war eine richtig gute Nummer. Er hat eigentlich das gemacht, was Verstappen in Imola mit ihm gemacht hat. Er kam außen plötzlich rum in Kurve 2, ist dann innen auf der besseren Linie. Und dann, was Piastri, glaube ich, auch so ein bisschen, was gegen Piastri lief, war, meiner Ansicht nach hat Max Verstappen dafür seine Trainingsniederlage, für die der Norris verantwortlich machte, weil er da langsam vor ihm rumfuhr. Da hat er sich gleich mal revanchiert. Man sieht, der wurde da plötzlich langsam aus Kurve 3 raus, wo man nicht langsam werden muss. Der Norris war überrascht, ist dann natürlich nach rechts gegangen, hat den Piastri da leicht getroffen. Das war jetzt nicht sein Fehler, Norris Fehler, sondern ich würde mal sagen, es wurde schon getriggert durch Verstappen ein bisschen. Aber es hat leider aus Sicht von Verstappen nicht funktioniert. Also wenn er jetzt den Norris bestrafen wollte, aus WM-Sicht war es besser für ihn, dass der Norris vor dem Piastri gelandet ist, weil Piastri hat mehr Vorsprung. Also ich glaube, Piastri hat sich da ein bisschen künstlich aufgeregt, aber es zeigt jetzt schon wieder, diese Papaya-Regeln, da lastet ein Fluch drauf. Wir kennen das Beispiel von Monza, da hat eine normale Rennsituation dazu geführt, dass der Norris hinter den Piastri fällt, nicht weil der Piastri früher gestoppt hat, sondern weil Norris einfach einen schlechten Boxenstopp hatte. Und es wurde dann umgedreht. Und jetzt sucht natürlich der andere, der sich da immer noch, glaube ich, ein bisschen benachteiligt gefühlt für Monza, nach jedem Grund, wo er das wieder zurückbezahlt kriegt. Und er konnte es aber in dem Fall nicht zurückbezahlt bekommen, weil es war wirklich kein Grund da. Und Zak Brown hat es ja gesagt, wir haben uns die Szene mehrmals am Fernseher angeschaut. Es war nicht Norris, der jetzt da mit Übermut da beschleunigt hat, er war natürlich auch, wie gesagt, eingeklemmt hinter Verstappen. Und dann hat man eben die Entscheidung getroffen, genauso wie die Sportkommissare, kein Handlungsbedarf.
Ja, glaubst du, dass jetzt dieser Werbenkampf zwischen den beiden, gerade wo jetzt ja auch der Konstrukteurspokal eingetütet ist, könnte man ja fast sagen, hey, die beiden dürfen jetzt frei gegeneinander fahren, es gibt ja nicht mehr viel zu verlieren. Und siehst du eigentlich schon diese erste Aktion jetzt von Norris, vielleicht hätte er ja früher noch mehr zurückgehalten, wäre zurückgewichen. Siehst du das schon so als so den Auftakt zu einem heißen Herbst, sage ich mal, zwischen den beiden, dass es jetzt schlimmer werden kann?
Auf jeden Fall. Ich glaube, die beiden selber kommen gut miteinander aus. Der Piastri gibt ja auch nicht dem Norris die Schuld. Ja. Der hat das gemacht, was Piastri wahrscheinlich an Norris Stelle auch gemacht hätte. Aber die Kritik richtet sich ja eher gegen diese Regeln, die wirklich mit Macht fair sein wollen. Und man kann es nicht jedem recht machen. Das sieht ja auch Stella ein. Er sagt, wir geben die Losung aus, ihr dürft gegeneinander fahren, wissen aber, dass das hin und wieder Schwierigkeiten bereiten kann. Und dann wollen wir eben fair sein. Mal trifft es aber den einen, mal trifft es den anderen, der sich dann eben benachteiligt fühlt. Und das ist das Problem und das ist die große Chance von Max Verstappen. Ja. Das gibt es bei Red Bull nicht. Bei Red Bull, wenn der Tsunoda aus irgendeinem Grund vor dem Verstappen herfahren würde, der müsste anhalten, um den Verstappen vorbeizulassen. Und das ist der Riesenvorteil. Und die werden sich weiter gegenseitig die Punkte wegnehmen. Und ich meine, ich glaube, eine Folge dieser Szene da war, der Piastri war natürlich zunächst mal sauer, dass seinem Wunsch nicht entsprochen wurde. Und der ist den ersten Stint richtig schlecht gefahren. Der hat 4,5 Sekunden verloren auf die beiden da, Verstappen und Norris. Wo kein Grund war, meiner Ansicht nach. Man sah, nach dem Boxenstopp hat er sich dann wieder ein bisschen gefangen gehabt. Dann holt er die 10 Sekunden fast noch auf. Also der war ja schnell, aber irgendwie war da, glaube ich, am Anfang fuhr da echt der Frust mit.
Ja, er hat ja von seinem Renningenieur einiges sich anhören dürfen dann. Dass McLaren jetzt auch generell ein bisschen abgeflacht ist von der Formkurve, 3 Rennen nicht gewonnen, nachdem ja vorher fast gar nicht mehr verloren wurde, gibt sicherlich auch ein bisschen Würze in dieses ganze Spiel mit rein. Glaubst du, die sind schlechter geworden oder hat die Konkurrenz einfach aufgeholt?
Na, ich glaube nicht, dass sie schlechter geworden sind. Sie haben ja nichts mehr am Auto gemacht, mehr oder weniger nach dem letzten großen Upgrade, was sie da gemacht haben. Ich glaube, es kam in 2 Stufen in Österreich und in England. Dann war nur noch mal Spezialflügel von Monza, aber sonst ist da nicht viel gemacht worden. Ich glaube, die anderen sind besser geworden. Mhm. Das muss man sich natürlich fragen, warum sind die besser geworden? Und das ist ein bisschen ein Rätsel. Kann man sagen, ja, die Streckencharakteristik, aber der Verstappen und Red Bull sind eigentlich seit Zandvoort auf jeder Strecke im Vergleich zu vor der Sommerpause besser geworden. Mhm. Okay, Zandvoort ist wie gemalt für den McLaren und die Problemstrecke von Red Bull schlechthin, aber vor der Sommerpause in Ungarn war der Verstappen 9. Ja. Nach der Sommerpause in Zandvoort war er 2. Ja. Gut, dank Norris-Ausfall, aber er wäre dann 3. gewesen. Also eine ganz andere Liga. Die beiden Rennstrecken, wo der Red Bull ohnehin gut gewesen wäre, gewinnt er. Ja. In Singapur lag der Sieg nicht drin, muss man sagen, aber er fuhr wenigstens mit. Ja. McLaren war das schnellste Auto im Rennen, ganz klar. Ich meine, Russell hat auch gesagt, wenn einer 25 Runden lang im Getriebe vom Verstappen fährt, dann ist er klar schneller. Ja. Und der Piastri hat es ja dann auch demonstriert. Er hat von diesen 10 Sekunden 8 Sekunden aufgeholt. Also der McLaren war am Renntag das schnellste Auto. Aber was... Die Konkurrenz hat aufgeholt und dadurch wird natürlich jeder Fehler von McLaren viel härter bestraft. Und die Fehler passierten im Qualifying. Ja. Ja, da sind sie eben nur auf die Startplätze 3 und 5 gefahren. Und da kann man in Singapur nicht gewinnen. Man weiß selber, wie schwer es ist. Das überholt Delta lag diesmal bei 1,5 Sekunden. Das geht eigentlich nur, wenn einer frische Reifen hat und der andere gebrauchte Reifen, stark abgefahrene Reifen. Die Reifenabnutzung war auch nicht so stark wie früher in Singapur, war höher als in Baku, als in Monza, deswegen waren die McLaren relativ am Sonntag auch besser, aber eben nicht groß genug, dass McLaren daraus Profit hätte ziehen können. Und Norris hatte ja Reifen zusätzlich noch, die 7 Runden frischer waren als die von Verstappen im zweiten Stint und trotzdem hat es nicht gereicht.
Ja. Müssen aber auch noch auf Mercedes zurückkommen. Ja. Wenn du schon das Qualifying ansprichst, Russell ja ein riesen Showgebiet geboten da, nachdem er ja am Freitag in der Mauer gesteckt hatte, was ja hat ja kein Mensch damit gerechnet, dass Mercedes plötzlich da am Samstag wie Kai aus der Kiste kam. Generell in Singapur, Toto Wolff hat uns das Ganze ja erklärt, irgendwie Hitze geht gar nicht, wir brauchen kühle Bedingungen. Dann kommt das heißeste Rennen des Jahres und plötzlich fliegt der Russell da allen davon. Hast du eine Erklärung? Ein paar Faktoren hast du ja schon genannt.
Ja, also eigentlich, ich meine, sie selber haben ja keine. Ich meine, es war ja wirklich entwaffnend, was Russell gleich, glaube ich, der erste Satz war, Leute, fragt mich nicht, warum wir hier gewonnen haben. Ich weiß es selber nicht. Und wir müssen da erstmal 1-2 Tage drüber nachdenken, was uns jetzt hier so gut gemacht hat. Wäre nicht schlecht, wenn sie das rausfinden. Ich glaube, so ein bisschen wissen sie es vielleicht schon und wollen es auch nicht zugeben. Jetzt gut, Singapur war jetzt nicht die schlechteste Rennstrecke für Mercedes, also nicht für den Mercedes von diesem Jahr. Es ist so ein bisschen ähnlich wie Montreal. Natürlich wird mit deutlich mehr Abtrieb gefahren als in Montreal. Und der Asphalt fordert den Reifen schon ein bisschen mehr, aber der Asphalt ist besser geworden. Man hat wieder mal stellenweise neu asphaltiert. Man hat ihn wieder mit Hochdruckwasserreinigung behandelt. Das heißt, der Asphalt gibt mehr Grip. Mehr Grip heißt weniger Rutschen. Das heißt, weniger Gefahr, dass die Reifen überhitzen. Und das ist ja das große Problem von Mercedes. Ja. Und das hat Russell auch zugegeben. Das hat sicher eine Rolle gespielt, dass man am Sonntag eigentlich besser ausgesehen hat als am Samstag. Ich glaube, Samstag war noch erklärbar, diese eine Runde. Da war der Mercedes einfach gut. Das haben wir heuer schon ein paar Mal erlebt. Ja. Aber er ist im Rennen eben auch nicht so eingebrochen, als dass er jetzt in die Fänge von Red Bull und von McLaren geraten wäre. Was dem Russell natürlich auch noch in die Karten gespielt hat, war die Reifenwahl von Red Bull. Softreifen verschampen wollte, den Nachteil der linken Startseite mit einem weicheren Reifen ausgleichen, hat nicht funktioniert und damit war das Rennen verloren. Ja. Russell hat dann selber gesagt, er hat mir quasi einen riesen Vorsprung geschenkt. Das waren dann 9 Sekunden, bis Verstappen abgebogen ist. Das kann man im zweiten Stint nicht mehr aufholen und Russell hat dann auch verwaltet. Aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Für mich ist der Mercedes in den letzten 2-3 Rennen auch ein besseres Auto geworden. Ähnlich wie der Red Bull. Also vielleicht nicht ganz so extrem, aber ähnlich wie der Red Bull. Und jetzt schauen wir uns mal die Entwicklung an dieser beiden Autos, also die Show and Tell. Die müssen die Teams ja aufführen, was sie so machen. Und es wird ja eigentlich immer leerer. Ja. Ja, es ist diesmal, glaube ich, nur zwei Teams. Welche? Ja. Mercedes und Red Bull. Und bei beiden Teams fällt auf, dass sie seit 5-6 Rennen extrem viel am Frontflügel arbeiten. Mhm. Dazu muss man teilweise gar nicht mehr in den Windkanal. Red Bull macht's, weil das ist so ihre Art, hat Paul Monaghan auch mal erklärt. Wir gehen da wegen jedem Scheißer in den Windkanal, wir brauchen das. Andere machen es vielleicht anders mit CFD. Red Bull hat seitdem 6-mal den Frontflügel geändert. Teilweise von der Form, ich kann mir auch vorstellen, teilweise von der Struktur her, dass sich der Flügel vielleicht wieder ein bisschen mehr verbiegt, im Rahmen des Erlaubten natürlich. Denn plötzlich, seit der Sommerpause, sind die Red Bull eigentlich immer ganz gut ausbalanciert. Das war ihre große Schwäche. Das Ausbalancieren des Autos hat teilweise ja 3 Trainingssitzungen gedauert und dann hat es, Verstappen hat immer gesagt, wir haben das Auto von links nach rechts gedreht und trotzdem hat es nie gepasst. Ja. Jetzt passt es plötzlich. Und bei Mercedes stellt man das jetzt seit 2 Rennen auch fest. Plötzlich ist das Auto in Balance. Ja. Und auch die haben seit dem quasi Entwicklungsstopp ihrem eigenen, haben die 4-mal jetzt den Frontflügel schon gewechselt. Und eben nicht nur in Monza, wo man es vielleicht noch mit der Streckencharakteristik begründen könnte. Also ich glaube, da liegt schon ein Stück Wahrheit drin. Das werden die Teams natürlich nicht zugeben. Nach dem Rennen haben wir da mit dem Strategen von Mercedes kurz drüber gesprochen. Und die Antwort war ziemlich ausweichend, kann man sagen. Nee, wir werden ja immer überprüft von der FIA. Und das war eigentlich gar nicht die Frage. Also ich glaube, da steckt schon ein Stück Wahrheit drin. Und deswegen, glaube ich, ist mit beiden Autos jetzt mehr zu rechnen. Ja. Jetzt nicht auf jeder Strecke. Es werden jetzt Rennstrecken kommen, da wird der McLaren auch wieder vorne sein.
Ja, aber Russell setzt es dann noch um, wenn es das Auto kann. Mhm. Hat man ja auch schon in Kanada gesehen. Es gibt aber immer noch keinen neuen Vertrag für ihn. Steht immer noch ohne Unterschrift da. Wo hängt's? Glaubst du, da kann noch irgendwas Verrücktes passieren? Oder gibt es eigentlich gar keine andere Wahl?
Nee, es gibt keine andere Wahl. Er kann ja nirgendwo hin. Und früher hätte man vielleicht gesagt, es gibt noch einen Wechsel Verstappen-Russell, aber der Verstappen ist jetzt happy bei Red Bull, weil er merkt, jetzt auch mit der neuen Führung, da ist ein anderer Schwung da. Mhm. Die Leute arbeiten ganz anders zusammen. Er hat ja gesagt, es ist wieder eine Familie oder die Familie, die ich eigentlich gewohnt war, was eine schöne Spitze gegen Christian Horner war. Aber natürlich bleibt Russell bei Mercedes. Er ist ein Kind von Mercedes, er ist dort groß geworden. Und auf dem Papier ist ja Mercedes eigentlich auch ein Team, dem man nächstes Jahr zutraut, mit dem neuen Reglement genau alles richtig zu machen. Das haben sie ja 2014 schon mal geschafft. Man geht davon aus, dass es wahrscheinlich der beste Motor ist oder der beste Antrieb ist. Gut, dann gibt es natürlich noch den McLaren, der den gleichen Motor hat. Ja. Aber trotzdem, zu McLaren kommt er nicht. Also besser dort bleiben. Ich glaube, es geht nur oder hauptsächlich um die Länge des Vertrages. Ja. Jetzt würde jeder sagen, wahrscheinlich reflexartig, nein, der will halt, keine Ahnung, so einen Rentenvertrag für die nächsten 3-4 Jahre. Ich glaube, dass es eher andersrum ist. Okay. Ich glaube, er will einen Vertrag, wo er vielleicht Ende 2026 rauskommt, falls es denn so weit kommen sollte, dass Mercedes völlig daneben gegriffen hat. Und das kann jedem passieren. Ich habe mich mal mit Russell unterhalten, noch als die Nummer mit Verstappen noch nicht gegessen war. Da hat er auch gesagt, er versteht den Verstappen nicht. Weil wenn der jetzt zu Mercedes kommt, dann muss er langfristig unterschreiben. Ja. Und dann hängt er unter Umständen bei einem Team, die eben einen Fehler gemacht haben mit dem neuen Reglement. Kann man ja nicht wissen. Es kann, wie gesagt, jeden treffen. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also da hat man schon rausgehört, er hätte eigentlich ganz gern eine Fluchtmöglichkeit für den Fall, dass es wieder erwarten schief geht.
Ja. Und er wird nächstes Jahr, wenn er dann unterschreibt, auch wieder auf Antonelli treffen. Ja. Der hat ja eine echt horrorvolle, sage ich mal, horrorvolle Europasaison gehabt. 3 Punkte nur in den ganzen Europarennen. Jetzt kaum sind wir wieder draußen, läuft es wieder gut. Baku war schon einen Schritt nach vorne. Dieses Rennwochenende war eigentlich auch ganz gut dabei. Wie siehst du seine Entwicklung, auch jetzt gerade mit Hinblick auf das letzte Wochenende?
Ja, ich glaube, er wacht jetzt langsam auf. Also meine Europa, ich glaube, da hat er sich zu viel Druck aufgelastet. Er hat wahrscheinlich gedacht, die Rennstrecken kenne ich alle. Da muss eigentlich viel, viel besser laufen als am Anfang der Saison, wo er ganz ordentlich gestartet war. War da nicht der Fall. Dann kam das eine zum anderen. Jetzt ist wieder der Druck weg. Man schaut auch nicht mehr so auf ihn. Das Auto wird besser. Das hilft ihm, seit die alte Hinterachse wieder drin ist. Fühlt er sich wohler, hat wieder Vertrauen ins Auto. Und er hat ja selber gesagt, ich war eigentlich auf Pole-Position-Kurs. Ich habe es verbockt, weil ich im Q3 zu aggressiv war, mit dem Kopf durch die Wand wollte. Und das war genau das, was ich nicht hätte tun sollen. Dann war er am 4. Startplatz, schlechte Spur. Wird auf Platz 6 zurückgereicht, liegt da im Ferrari-Sandwich. Ist aber dann ein klasse Rennen gefahren. Er ist einer der ganz wenigen, die überholt haben, und auch noch an der Stelle, wo man es wirklich nicht erwartet, nämlich vor Kurve 16, die dritte DRS-Zone, war ein super Manöver, war leider nicht im Live-Feed, glaube ich, man hat es dann später irgendwo im Internet sich anschauen können. Also der Leclerc hat nicht mehr damit gerechnet, dass der da noch kommt, und Toto Wolff hat ja dann, glaube ich, auch gesagt, man hat dann an den Daten gesehen, also der Bremsdruck war jenseits von Gut und Böse, der muss so spät in die Bremse sein, und hat trotzdem das Auto noch kontrolliert. Klasse Leistung, und ich glaube, von dem kann man sicher noch ein Podium erwarten in dem Jahr.
Ja, kommen wir nochmal auf Red Bull zurück. Du hast ja vorhin schon ein bisschen was erzählt, dass die jetzt auch auf anderen Rennstrecken mit dabei sein sollten. War ja jetzt auch eine ganz andere Rennstrecke mit viel Downforce, engeren Kurvenradien. Woran liegt es, dass sie es so gut geschafft haben? Du hast ja schon den Frontflügel angesprochen. Hat auch Laurent Mercier da vielleicht einen kleinen Anteil dran?
Ich würde sagen, ja. Also nicht, der hat natürlich nichts am Auto konstruiert, und viele Sachen sind ja schon angedacht worden, bevor er überhaupt kam. Aber ich glaube, er hat von Toro Rosso das Wissen mitgebracht, was so ein gutmütiges Auto braucht. Das fehlte ja, die Gutmütigkeit fehlte dem Red Bull. Nur Verstappen konnte mit diesem Auto schnell fahren. Und ich glaube auch, eine gewisse Gutmütigkeit hilft natürlich auch dem Verstappen, weil man weniger Zeit dann vertrödelt, in den 3 Trainingssitzungen das Auto optimal abzustimmen. Dann geht es schon mal am Freitag los, und dann kommt eine gewisse Leichtigkeit rein und kann sich viel besser auf Rennen und Qualifying konzentrieren. Gut. Das Positive aus Sicht von Red Bull war, das Auto funktioniert jetzt auch auf Rennstrecken, wo mit maximalem Abtrieb gefahren wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, wie gesagt, Mercedes war auf eine Runde schneller und McLaren war auf die Distanz schneller. Verstappen hing da so ein bisschen dazwischen, hat mit Platz 2 wieder mal das Maximum rausgeholt. Aber die ganze Nummer da in der Qualifikation, wo er gesagt hat, ja, der Norris fuhr da langsam vor mir her, das hat mich unter Umständen die Pole Position gekostet. Das halte ich für Humbug, weil ich meine, der Abstand war 0,182. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an. Aber bei den engen Abständen, die wir heute haben, ist es eine ganze Welt. Das sind fast 2 Zehntel. Ja. Und die hätte er alle im letzten Sektor aufholen müssen. Er lag ja nicht vorne nach 2 Sektoren. Also, und dann kommt noch dazu, der Piastri fuhr ja vor ihm. Der fuhr ja auch irgendwann einmal in die Turbulenzen von dem Norris rein. Der hat sich auch nicht beklagt. Also der Piastri könnte ja dann auch behaupten, wenn der Norris nicht gewesen wäre, dann wäre er ja viel schneller gewesen. Also das führt zu nichts. Red Bull oder Verstappen ist in der Qualifikation geschlagen worden. Fair and square, wie die Engländer sagen. Und im Rennen, da war die Nummer gelaufen, nachdem er den Start gegen Russell nicht gewinnen konnte.
Ja, war natürlich deshalb wahrscheinlich auch so sauer, weil er wusste, dass in Singapur der Startplatz so entscheidend ist. Jetzt hat er noch 63 Punkte Rückstand auf Piastri. Bisschen was aufgeholt. War das genug, um noch eine Chance im WM-Kampf zu haben?
Also es war eigentlich nicht genug, deswegen war die Laune auch dementsprechend schlecht. Er weiß, er muss gewinnen, um da Großpunkte gut zu machen. 3 und 6 Punkte auf Norris und auf Piastri ist zu wenig. Da kann man sagen, ja, aber es sind ja noch 6 Rennen und noch 3 Sprintrennen. Bei den Sprintrennen gewinnst du nicht viele Punkte, weil man muss ja davon ausgehen, dass die McLaren trotzdem 2., 3. oder 4. werden. Also das kann man vergessen. Er braucht entweder einen Ausfall von denen, oder er muss dauernd gewinnen, und das dauernd gewinnen wird schon schwieriger werden. Also es müssen irgendwann mal wieder Rennstrecken kommen, wo dieser McLaren gut ist. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen komisch. Der Stella findet jetzt plötzlich Ausreden für jede Niederlage. Also in Monza sind die Geraden zu lang, in Baku die Kurven zu kurz, in Singapur waren die Bremszonen zu uneben, und dann hat er auch schon vorausschauend auf Austin gesagt, da passt uns eigentlich auch nicht die Rennstrecke, weil nach den Bremszonen kommen ja ganz enge Kurven. Das heißt also, Bremsen, Einlenken, Traktion, da sind wir nicht gut in dieser Übung. Jetzt fragt man sich jetzt wirklich, entweder war die erste Saisonhälfte, gab es die gar nicht, oder es müssen ja irgendwann mal wieder Strecken kommen. Er hat dann gesagt, ja, hinten raus, also Katar, Abu Dhabi und Interlagos, das seien dann wieder die McLaren-Strecken. Wenn das so ist, dann wäre es natürlich schlecht für Verstappen. Er käme dann vielleicht bis Las Vegas ein bisschen ran, aber dann würde McLaren am Ende zuschlagen.
Ja, eine Ferrari-Strecke haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gehabt, zumindest nicht, was die Ergebnisse so anzeigen. Fred Vasseur hat gesagt, schon nach 2, 3 Runden hat es damit begonnen, dass das Auto überhitzt hat, vor allem natürlich die Bremsen, komplett überraschend. Wie kann so ein Problem, so ein Fehler entstehen an so einem Wochenende, wo man ja eigentlich weiß, dass es heiß wird?
Ja gut, es gab eben, wie gesagt, diesen Freitag, der war ja durch die Unfälle von Russell und von Lawson, ich glaube, denen fehlten 24 Minuten von den 60, da durch die Pausen. Es gab keine vernünftigen Longruns, man hat wahrscheinlich auch unterlassen, mal ein bisschen im Verkehr rumzufahren, um zu schauen, was das für Auswirkungen auf das Auto hatte. Kann passieren, sollte nicht, weil den anderen ging es ja auch nicht besser, die hatten auch nicht mehr Daten fürs Rennen. Aber generell ist Ferrari zu langsam, sind wir mal ganz ehrlich. Wir hatten jetzt 4 Rennstrecken seit der Sommerpause und auf keiner war Ferrari richtig gut. Sie sind im Moment überall die vierte Kraft, da fehlt es am Speed. Ja, sowohl in der Qualifikation als auch im Rennen. Jetzt muss man wieder sagen, wie gibt's das? Die haben ja auch nichts Neues gebracht, außer ein paar Flügel von Monza. Also musste man wenigstens so gut sein wie vor der Sommerpause. Aber ganz offensichtlich sind, also ich würde mal sagen, McLaren ist ähnlich stark, der Abstand blieb, aber Red Bull und Mercedes sind vorbeigezogen. Und nochmal, unter Umständen hat es eben doch was mit dem Frontflügel zu tun, weil Ferrari hat da gar nichts gemacht. Ja. Also zumindest sehen wir es nicht auf diesen Show-and-Tell-Listen. Und wenn wir uns ans letzte Jahr erinnern, da war es eigentlich genauso. Ferrari war das letzte Team, das dann auf diesen Zug aufgesprungen ist, die Frontflügel ein bisschen zu verdrehen oder die Flaps ein bisschen zu verbiegen. Vasseur hat ja sogar gesagt, das hat uns unter Umständen den Titel gekostet, weil wir eben zu spät da auf diesen Zug aufgesprungen sind. Es sieht für mich so aus, als wäre das gleiche Problem wieder der Grund dafür, warum es bei Ferrari nichts weitergeht.
Ja, kommen wir nochmal auf dieses Bremsthema zurück. Lewis Hamilton hat ja auch mit einer guten Strategie diese Softreifen, die er da aufgezogen hat für den letzten Stint, also eine Zwei-Stopp-Strategie. Sah es ja so aus, als hätte er den Antonelli da knacken und dann ist ja seine Bremse komplett in die Binsen gegangen. War die Strafe am Ende gerecht, die er da gegen den Alonso bekommen hat?
Ja, in dem Fall schon, weil ich glaube, wenn er die Kurven ausgefahren wäre, den richtigen Radius, dann hätte ihn der Alonso noch geholt. Das ging ja da, glaube ich, um eine Sekunde oder was ganz am Ende. Das muss er natürlich verhindern. Es war natürlich insofern blöd, weil er hat ja nichts gewonnen in dem Sinne. Er hat was gewonnen, weil das Auto keine Bremsen mehr hatte, aber sagen wir, die Rennzeit war ja, oder die Rundenzeit war ja eine Katastrophe. Aber trotzdem, es war in dem Fall gerecht. Er hat sich da einen Vorteil verschafft in dieser misslichen Situation.
Ja, er hat ja von höherer Gewalt gesprochen, aber da hat die Rennleitung oder die Kommissare haben das nicht so akzeptiert. Ja, du hast schon angesprochen, WM-Kampf um Platz 2. Ferrari liegt noch vor Red Bull. Mercedes noch einen Tick weiter vorne. Wie siehst du das? Wie geht das aus?
Also wenn Ferrari da jetzt nichts macht, dann haben die gegen Mercedes keine Chance, weil Antonelli beginnt jetzt auch wieder ordentlich zu punkten. Verstappen ist immer für 15, 18, 25 Punkte gut. Und im Moment schaffen 2 Ferrari-Fahrer nicht mal diese 15, 18, 25 Punkte. Ja. Also das wird noch ganz, ganz eng für Ferrari und bitter, wenn sie da jetzt nicht reagieren. Also irgendwas müssen sie machen, auch wenn jetzt natürlich alle Uhren schon für 26 laufen, aber man muss ja nicht gleich in den Windkanal. Es kann heutzutage ja verschiedene Dinge auch ohne Windkanal machen. Wie gesagt, Mercedes war bestimmt jetzt nicht mehr im Windkanal die letzten 2, 3 Monate mit dem 25er Auto und ist trotzdem besser geworden.
Ja, Red Bull ist, hast du ja auch schon gesagt, auch nur ein Ein-Mann-Team mit Verstappen. Tsunoda kämpft um Cockpit für nächstes Jahr, hat aber leider nicht das beste Wochenende erwischt. Bei Racing Bulls ist ja sein Konkurrent Lawson, hat jetzt auch nicht gerade ein gutes Cockpit gehabt. Jetzt hat Red Bull noch Alex Dunn noch nicht ganz verpflichtet, aber es spricht ja alles dafür, dass der als der ehemalige McLaren Junior auch da in dieses ins Red Bull Camp rüberwechselt. Wie siehst du da diese ganze Gemengelage mit den ganzen Fahrern? Wer fährt da nächstes Jahr? Wer fährt da übernächstes Jahr?
Also ich würde sagen, wenn Alex dann jetzt schon die Punkte hätte für die Superlizenz, müssten sich die anderen 2 wirklich Sorgen machen. Dann könnten nämlich beide rausfliegen. Ja. Es wäre so typisch Red Bull, dass sie einfach sagen, oh, der Junge, der ist aggressiv, das gefällt dir, Helmut Marko. Ja. Der macht auch hin und wieder eine sehr, sehr gute Figur in der Formel 2. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte demnach auf die Superlizenz fehlen. Er ist momentan 5. in der Formel 2. Es wird nicht ganz einfach sein, da noch viel weiter nach vorne zu kommen. Also der Erste, der Fornaroli, den kann er vergessen. Der ist über 50 Punkte vorn, sind ja nur noch 2 Wochenenden. Den Zweiten, Dritten kann er vielleicht noch einholen bei wirklich einem guten Finale. Wenn der die Superlizenz kriegt, ist der ein Kandidat, ganz klar. Und dann kann es durchaus sein, wenn Lawson oder Tsunoda da weiter Fehler machen, dass beide fliegen. Wie gesagt, unter dem Strich macht mir Lawson einen besseren Eindruck. Er hat ein klasse Rennen gefahren in Baku, da war auch Tsunoda ein bisschen besser. Das jetzt in Singapur, die 2 Unfälle waren natürlich absolut unnötig. Ja. Und ich glaube, das hat den Rest des Wochenendes auch beeinflusst. Man hat gemerkt, er ist irgendwie gehemmt. Ist ja klar, wenn er 2-mal in der Wand war, will man da kein 3. Mal einen Unfall bauen. Ich schätze ihn höher ein als Tsunoda. Und ich würde mal sagen, wenn einer von den von den Vieren da gehen muss, dann ist es zur Not, außer Honda zahlt er noch mehr. Aber warum soll Honda bezahlen, wenn man dann mit Aramco, Aston Martin verheiratet ist?
Ja, apropos Aston Martin, Alonso, eine Superleistung gezeigt, hat sich ja selbst quasi zum Mann des Rennens gekürt. Trotz Boxenstopp, Panne mal wieder, der wird nicht langsamer, oder?
Nee, der wird nicht langsamer. Das ist ein absolutes Tier. Ich meine, jetzt hat er die Schande getilgt, dass er nach Punkten hinter dem Stroll steht. Jetzt hat er es durch diese 6 Punkte, ist jetzt endlich vorne. Er führt im Trainingsduell 18-0. Das gibt es eigentlich nur bei Verstappen. Ja. Das zeigt schon seine Ausnahmestellung, ganz klar. Und Singapur ist eine Spezialstrecke von ihm. Und man hat ja am Freitag schon wieder gedacht, oh, das vielleicht ist da eine Sensation möglich. Vielleicht kommt das im Podest näher, weil er ja die Bestzeit fuhr. Aber Aston Martin seit geraumer Zeit, fahren die am Freitag aggressiver, mit weniger Sprit, mit mehr Motorleistung. Das verzerrt das Bild dann immer ein bisschen. Diesmal haben sie es wahrscheinlich zu weit getrieben. Andy Cowell hat dann auch gesagt, wir hätten eigentlich unser Freitags-Nachmittagsprogramm, also oder Abendprogramm, im FP2 aufs FP3 legen müssen, um da den Fahrern dann nochmal quasi das Gefühl von der Qualifying-Runde zu geben. So haben wir das Qualifying ein bisschen vermasselt. Stroll fiel schon im Q1 raus. Alonso hat so mit Mühe ins Q3 geschafft, war dann aber auch nur Zehnter. Aber im Rennen hat sich dann gezeigt, da war der Aston Martin wieder deutlich besser. Er war das beste Auto aus dem Mittelfeld, ganz klar. Man hat sich dann selber ein Bein gestellt mit diesem 9 Sekunden Boxenstopp rechts vorne, hat es da geklemmt. Aber Alonso hat das alles wieder wettgemacht. Er hat auf der Strecke Hatcher überholt, okay, der hatte ein Motorproblem. Er hat auf der Strecke Beermann überholt, er hat Albon überholt. Also das war schon eine ganz starke Leistung. 6 Überholmanöver, das hat kein anderer Fahrer geschafft, auf einer Strecke, wo man eigentlich nicht überholen kann.
Ja, in Baku war Williams noch die beste Kraft aus dem Mittelfeld. Das Podium von Carlos Sainz wurde ja entsprechend gefeiert. Jetzt, so schnell kann es gehen in der Formel 1, nach dem Qualifying beide Autos disqualifiziert. Kannst du nochmal erklären, was passiert ist und wie das passieren konnte vielleicht?
Ja, diese sogenannte Slot Gap, also die Lücke zwischen dem Hauptelement und dem Flap am Heckflügel, war eben ein bisschen zu groß bei aktivierten DRS. Es war sicher keine Absicht, weil so blöd ist keiner, dass er so offensichtlich betrügt. War irgendein Messfehler. Williams hat ja behauptet, man hätte das selber gemessen und da wäre alles okay gewesen. Ja. Das hat sicher den einen oder anderen Punkt gekostet. Man hat ja gesehen, Sainz hat es immerhin von hinten nach vorne auf Platz 10 geschafft mit einem richtig aggressiven Rennen, sowohl von ihm als auch von der Strategie her. Und wäre sicher ein bisschen mehr drin gewesen. Vielleicht hätte er den Behrmann geschafft. Ich glaube Alonso nicht, der war zu stark, aber da hinten geht es immer noch um jeden Punkt. Der große Gegner von Williams ist Toro Rosso, die sind leer ausgegangen, Hatcher war auf Punktekurs, hatte wieder mein Motorproblem, ist glaube ich von der elektrischen Leistung ein bisschen was verloren gegangen, so 30, 40 PS. Und man hat das ja auch in diesem Überholmanöver von Alonso gegen Hatcher gesehen, wo sich Alonso so gefeiert hat. Ja. Er hat ihn ja überholt beim Beschleunigen aus Kurve 3 raus, hat dann einen richtig langen schwarzen Strich auf die Bahn gelegt, weil der andere da ein bisschen wehrlos war. Sonst wäre es wahrscheinlich schon schwieriger geworden. Und das war ja auch dann der Moment, wo er gesagt hat, das ist die Trophäe für den Held des Renns.
Ja. Bei Hülkenberg läuft es leider in letzter Zeit nicht so gut. Sauber schien ja auch lange Zeit im Kampf um Platz 5 oder 6 um mit dabei zu sein. Wurden jetzt da so ein bisschen eingeholt von der Konkurrenz. Siehst du da ein generelles Problem? Oder die waren ja zwischendurch, haben die ja in jedem Rennen irgendwie 5-mal hintereinander gut gepunktet und jetzt sind sie so ein bisschen zurückgefallen.
Ja, also irgendwie, ich meine, das letzte Upgrade kam ja dann, ich glaube, es war in Silverstone. Seitdem ist da nicht mehr viel passiert. Ist bei den anderen auch nicht so wahnsinnig viel, muss man sagen. Aber auch hier wieder, man weiß ja nicht, was die da im Versteckten noch machen, mechanisch oder mit Frontflügel. Irgendwie ist aber zurückgefallen, weil sie waren in den letzten 4 Rennen eigentlich vom Speed her maximal im Q2, kann man sagen. Ja. Hülkenberg hat diesmal eine sehr gute Qualifying-Leistung gebracht. Der wäre fast noch ins Q3 gekommen. Das war wirklich ganz, ganz knapp. Vom 11. Platz aus kann man in die Punkte fahren, aber man hat schon gesehen, Hülkenberg kam als 11. aus der ersten Runde, hat aber keine Chance, da ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Und dann hat man ein bisschen zu lange vielleicht mit dem Boxenstopp gewartet, aber die ganzen Leute, die relativ früh gestoppt haben und dann durchgefahren sind, die waren schon lange in seinem Boxenstoppfenster. Also man hätte schon viel, viel früher einen Stopp machen müssen, um vor denen zu bleiben. Und dann hätten wir die anderen auch immer noch vor der Nase gehabt. Und wer in einem DRS-Zug da drin steckte, der hatte keine Chance, nach vorne zu kommen.
Ja, muss ich sauber vielleicht sogar noch ein bisschen Sorgen machen, dass Haas von hinten die noch einholen könnte, da soll ja noch was kommen.
Ja, erstmal kommt da noch was und zweitens, die Haas sind nicht schlecht. Ich meine, Beermann hat es gezeigt, das war kein Zufall, dass er der Neunter wurde. Der war im Q3, Ich glaube, er hätte es vielleicht sogar noch ein bisschen schneller geschafft, wenn man so die Zeiten in den freien Trainings gesehen hat. Und bei Ocon ging halt alles schief. Im Qualifying, ich glaube, beim ersten Versuch hat der Gurt nicht gepasst. Ja. Beim zweiten Versuch lief er in eine gelbe Flagge rein, also musste er abbrechen. Dann bist du halt hinten und dann kommst du nicht mehr nach vorne. Also da haben vielleicht die anderen Glück gehabt. Vielleicht wäre auch Ocon ein Kandidat für Punkte gewesen. Das Auto ist gut und es könnte noch besser werden durch das Upgrade.
Ja, zum Ende haben wir noch zwei Personalien, über die wir kurz sprechen müssten. Christian Horner war ein großes Gesprächsthema am vergangenen Wochenende in Singapur, obwohl er gar nicht im Fahrerlager da war. Man hört ganz wilde Gerüchte, ganz viele Geschichten, wo er überall im Gespräch sein sollte. Haas, Aston Martin, was hörst du und was waren da die Geschichten? Ist der wirklich ein Kandidat irgendwo aktuell bei einem aktuellen Team?
Ja, offenbar hat er mit einigen Teams telefoniert. Ja. Das wurde ja auch zugegeben, selbst mit Haas. Da fragt man sich, was will er dort? Ja. Ich meine, eins ist klar, Christian Horner wird sicher nicht in so einer schnöden Rolle, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, als normaler Teamchef kommen. Also wenn er jetzt den Komatsu ablösen würde bei Haas, das wäre ja trotzdem aus seiner Sicht ein Rückschritt. Ja, er kommt von einem Riesenteam dann in das kleinste Team, das macht er nicht. Für mich, glaube ich, wenn er zurückkommt, will er zurückkommen in der Position, wo er naja, so eine Rolle hat wie früher Niki Lauda, wo er vielleicht auch teilweise ein Investor ist beim Team, so wie Toto Wolff. So ein bisschen übergeordnet, wo er wie so eine Art Berater damit reinschaut. Vielleicht auch so eine Rolle wie Flavio Briatore. Ja. Ich glaube, das schwebt ihm vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wieder ganz, ganz simpel als Teamchef anfängt, als Angestellter. Der wollte ja schon bei Red Bull mehr. Deswegen kam es ja zu diesem ganzen Streit. Also und da sehe ich im Moment relativ wenig Möglichkeit. Jetzt muss man mal abwarten, was mit Alpine passiert. Mhm. Aber da muss man noch ein Jahr warten. Also Flavio Briatore hat jetzt bestimmt noch ein Jahr Zeit, den Leuten da bei Renault zu zeigen, da geht was vorwärts.
Ja, muss man abwarten. Nächstes Jahr könnten ja einige Plätze frei werden. Das haben ja alle große Erwartungen, die nicht alle erfüllt werden können. Zweite Personalie, über die ich gerne noch mit dir sprechen wollte, Mick Schumacher, hat wieder Schlagzeilen geschrieben. Ein Test ist anberaumt. Im Oktober geht es in die USA. Da fährt er ein Indycar-Renner zum ersten Mal in Indianapolis, auf der Strecke, wo ja auch schon sein Vater sehr erfolgreich unterwegs war.
Dem Straßenkurs muss man, glaube ich, dazu sagen.
Ja, auf dem Grand Prix-Kurs.
Ja, weil die Leute hören Indy, großes Oval.
Nee, nicht auf dem Riesenoval, sondern ein paar mehr Kurven eingebaut, aber trotzdem traditionsreiche Strecke. Ist das ein guter Schritt für ihn, IndyCar? Siehst du das als mögliches Sprungbrett, um wieder in die Formel 1 zurückzukommen?
Nee, würde ich nicht machen. Wer in den USA fährt, ist aus dem Sinn. Mhm. Das beste Beispiel ist Alex Palou, der gewinnt da viermal die Meisterschaft und hat trotzdem keinen Formel 1 Platz. Das gleiche gilt für Japan. Diese Superformula ist wahrscheinlich auch eine bessere Nachwuchsserie, also zumindest eine anspruchsvollere als die Formel 2. Aber da ist man weg, da ist man aus dem Sinn und die Leute merken gar nicht mehr, selbst wenn man da gut fährt, dass der noch da ist. Er soll in der WEC bleiben, meiner Ansicht nach, dann ist er in Europa. Ja. Er sollte sich irgendeinen Posten in einem Formel-1-Team suchen als Reserveersatz oder wie auch immer Fahrer, dass er noch den Fuß in der Tür hält. Ja. Bei der Indycar hält er ihn nicht drin und das nächste Problem sind die Ovale. Also das ist einfach eine ganz, ganz besondere Rennerei. Dafür muss man gemacht sein, dafür braucht man extrem viel Erfahrung. Da kann man sich unheimlich schnell wehtun. Das ist saugefährlich, vor allem die großen Ovale wie Indianapolis, wie Texas. Ich weiß gar nicht, ob Texas noch im Programm ist, aber Pocono ist es ja nicht mehr. Ja. Aber da sind die Autos ernsthaft schnell und dann alleine fahren ist schon eine heiße Nummer. Ja. Aber dann im Pulk da mit irgendwelchen 30 Autos um einen rum, also das muss man, wie gesagt, lange geübt haben und da braucht man die Geduld dafür. Ja. Ich glaube, gerade so für Rookies ist das ein unheimlich schweres Feld.
Ja, da sind ja einige Formel 1-Stars oder gute Fahrer aus der Formel 1 schon gescheitert bei dem Versuch, sich da durchzusetzen. Die Formel 1 kehrt aber jetzt komplett zurück nach Amerika erstmal. Alle Fahrer, in Austin geht es weiter, die große Tour. Was ist das für eine Strecke? Kann sich da nochmal viel ändern? Ist das nochmal ganz anders als die letzten Strecken, die wir jetzt im Programm hatten?
Na, ich bin jetzt wirklich etwas verwirrt, nachdem Andrea Stella sagt, McLaren taugt da auch nichts. Ja. Und Ferrari, die letztes Jahr dort gewonnen haben, die taugen auch nichts. Ja. Mercedes sagt auch, es ist nicht unsere Strecke. Also bleibt eigentlich nur noch Red Bull übrig. Ja. Ich würde mal sagen, es wird auf jeden Fall eine heiße Nummer zwischen McLaren, Red Bull und Mercedes, wobei ich eigentlich gefühlsmäßig leicht zu McLaren tendiere.
Ja, und im Mittelfeld kann Haas da mit einem Upgrade vielleicht richtig gut nach vorne fahren?
Ich glaube schon, ja, weil die Abstände sind da 2-3 Zehntel vom Besten zum Schlechtesten und die 2-3 Zehntel und Haas ist ja nicht der Schlechteste. Also da reicht vielleicht 1 Zehntel, 1,5 Zehntel, um dann den Unterschied zu machen. Die können da sicher eine super Figur abgeben.
Ja, also für uns kann es ja nichts Besseres geben. Werbenkampf zwischen den Fahrern ist noch spannend, nachdem der Konstrukteurstitel jetzt ja vergeben wurde und 4 Teams, 3,5, sagen wir mal, auf Augenhöhe vorne, die um den Sieg kämpfen können. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, jetzt auch im Saisonendspurt. Wir sind auf jeden Fall wieder live dabei vor Ort und melden uns dann wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt. Bis dann, auf Wiedersehen.
Servus.